Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Heute melden wir uns wieder mit dem Podcast Inside DZPG Mind Matters aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind
Dr. Simone Behrens
und Dr. Lydia Kogler vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir haben wieder für Sie und euch interessante ECS aus allen Standorten angefragt und werden diese wieder interviewen und zu sich und ihrem beruflichen Engagement und auch noch zu ihrer DZPG-Forschung befragen. Heute haben wir Dr. Med. Johannes Wolf aus München zugeschaltet. Wir nehmen diese Folge am 2. September 2025 auf und wir widmen uns heute der Forschung von Dr. Johannes Wolf. Johannes hat in München Jura und Medizin studiert. Er hat währenddessen Auslandssemester in Paris und Barcelona absolviert. Johannes, du hast deine medizinische Doktorarbeit zu Krankheitsmodellen bei Schwindel verfasst, dazu auch publiziert und auch einen TEDx-Talk gehalten. Aktuell bist du in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU in München klinisch tätig und parallel dazu in der Arbeitsgruppe für Psychotherapieforschung wissenschaftlich in mehreren Projekten aktiv. Inzwischen befasst du dich auch stark mit den Schwerpunkten affektive Störungen und Suizidalität. Und des Weiteren bist du Experte für digitale Tools für die Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung. Dabei bist du zum Beispiel auch inhaltlich ECS-DZPG-Projekt LIKES beteiligt, das über alle Standorte hinweg kooperiert. Und ich würde dich jetzt sehr gerne ein bisschen auch über den Weg befragen, wie es dazu kam, dass du so als Experte für Digital Mental Health angepriesen wirst oder einfach deinen Weg gehst. Und beispielsweise, wie das in deinem Projekt Smart SI auch zustande kam.
Vielen Dank für die freundliche Einleitung und freue mich, wieder hier digital bei euch sein zu dürfen. Genau, also ich kann ja ein bisschen erzählen. Mein Weg ist ja nach dem Studium und dann auch der Promotion sozusagen erstmal in die Wirtschaft gegangen und ich hatte bereits Studiuminteresse an psychischer Gesundheit und habe mir bei Schwindelerkrankungen, also über verschiedene Diagnosen hinweg, auch strukturelle Diagnosen, psychische Faktoren angeschaut und wie die das Outcome beeinflussen und fand es eben beeindruckt festzustellen, dass die super relevant sind für das Outcome, auch wenn wirklich strukturelle Veränderungen vorliegen. Und bin dann aber erstmal in die Wirtschaft gegangen und habe dort dann so Digital Health kennengelernt. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin in die Medizin, insbesondere eben in die Psychiatrie, war es mir ein Anliegen oder war es mir wichtig und ich war irgendwie begeistert auch von diesen digitalen Möglichkeiten und wollte die gerne sozusagen in meiner Forschung irgendwie berücksichtigen und auch etablieren. Und das erste Projekt, was wir dann angefangen haben, also ich wollte dann auch gerne eben mehr weg von dem Schwindel in Richtung affektive Erkrankungen mich bewegen mit der Forschung und habe dann auch auf einer Station gearbeitet, wo wir eben insbesondere Menschen mit chronischen affektiven Erkrankungen behandeln. Das heißt Menschen, die häufig schon ganz, ganz viele verschiedene Therapien hinter sich haben, die alle mehr oder weniger gut geholfen haben, häufig auch frustrierte Therapieerfahrungen und eben dann auch für die Behandler gar nicht so einfach sind, da gute Therapien sozusagen zu finden und den Patienten und Patientinnen anzubieten. Und in dieser Patientengruppe ist natürlich auch das Thema Suizidalität, also lebensmüde Gedanken, ja super relevant einfach gewesen. Und dann sind wir nicht so richtig gut an dieses Thema rangekommen, ja, einfach weil es auch gar nicht so viel dazu gab. Und es ist ja auch ein schweres Thema, also jetzt nicht ein Thema, mit dem man sich sozusagen leichtfertig beschäftigt und dann habe ich angefangen, wissenschaftlich so mir dieses Thema anzuschauen und wir haben auf eine Theorie gestoßen, die interpersonelle Theorie der Suizidalität, die gut zu unseren Patienten und Patientinnen gepasst hat, wo es darum geht, dass also verschiedene interpersonelle Faktoren, so ein Gefühl, dass man nicht zugehörig ist zu anderen, so ähnlich vielleicht die Einsamkeit und ein Gefühl, dass man eine Belastung ist für andere, dass die zusammenkommen und dadurch dann lebensmüde Gedanken entstehen und wenn dann noch Vorerfahrungen da sind, die Schwelle erniedrigen, sich selbst Gewalt zuzufügen, dass es dann zu Versuchen kommen kann, konkret Leben zu beenden. Und diese Theorie hatte aber so Mixed Evidence, wie sie bisher untersucht war. Und unser Gefühl war, dass es einfach total unterschiedlich sein kann, wie die Theorie auch zu verschiedenen Patienten- und Patientinnengruppen passt und dass das auch super individuell ist, wie es zu Suizidgedanken, also zu lebensmüden Gedanken und auch Handlungen in der Richtung dann kommt. Und dann haben wir uns das erstmal angeschaut bei zwei Gruppen, die wir hier bei uns behandeln. Und insbesondere eben Menschen mit chronischer Depression, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen haben schon mal festgestellt, dass die Theorie vielleicht zu Menschen mit chronischer Depression besser passt als zu Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, wo andere Dinge, also Impulsivität und andere Dinge mehr sozusagen vielleicht nochmal eine viel größere Rolle spielen. Und gleichzeitig ist ja aber bei ganz, ganz vielen ja psychopathologischen Phänomenen das so, dass die Dynamik eigentlich interessant ist, ne? Also ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir morgens aufstehen, dann geht es uns manchmal blendend und dann erleben wir über den Tag verschiedene Dinge, die dazu führen, dass es uns nicht mehr so blendend geht. Oder umgekehrt, wir stehen mit dem falschen Fuß auf und fühlen uns gar nicht gut und haben dann tolle Erfolgserlebnisse und plötzlich geht es uns gut. Also Stimmung und dazugehörige Faktoren verändern sich einfach zeitlich relativ dynamisch. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, in dieser spezifischen Patientengruppe, wo wir das Gefühl haben, dass die Theorie eben hilfreich sein könnte, diese interpersonelle Theorie, dass wir da eine EMA-Studie aufsetzen, mit der wir wirklich zeitlich hochauflösend in einem Hochrisikokollektiv von Menschen mit chronischer Depression und wirklich auch Suizidgedanken mindestens dann versuchen, differenziert zu verstehen, wie sich eigentlich Suizidalität entwickelt, bis hin zu suizidalen Verhaltensweisen und welche Risikofaktoren damit auch zeitlich in Einklang stehen. Und das war so mein Tor dann quasi in die Welt auch der digitalen Ansätze, eben insbesondere EMA und Mobile Sensing, was wir da auch verwendet haben in der Studie.
Also gerade ist der Begriff EMA gefallen. Ich drösel das nochmal kurz auf. Es steht Englisch für Ecological Momentary Assessment und meint ein strukturiertes, systematisch, mehrfach über den Tag kurz ausgefülltes Tagebuch in Bezug auf bestimmte Beschwerden oder Symptome oder Befindlichkeiten.
Und dann kam eine Reihe an weiteren Studien sozusagen dazu, in denen wir ja dieses Tool EMA und Mobile Sensing auch angewendet haben, inklusive größeren Projekten, multizentrischen Projekten auch und auch so ein bisschen Groundwork, weil das jetzt bei uns vorher an der Klinik nicht so etabliert war und also lange Kämpfe mit dem Datenschutz und auch der Ethikabteilung gefochten werden mussten, bis man
diese Tools verwendet. Und dann kommen alle, du kennst dich doch jetzt aus mit, kannst du mir mal kurz erklären,
wie funktioniert das, wie kann ich damit umgehen?
Mit Ethik und Datenschutz bei dir? Ja, also
da sind schon die ersten Hindernisse, die du hier
entdeckst. Ja, genau. Also vielleicht ist sozusagen das allererste Mal, dass meine Erfahrung ist, dranbleiben lohnt sich, wie so oft im Leben. Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil da natürlich viel auch Misstrauen da war. Und das erste Gefühl ist aber, dass es dann doch, also Lösungen gefunden werden können, die alle Seiten zufriedenstellen und dass es auch erstmal starr aussehende Rahmenbedingungen dann doch Flexibilität bieten und Anbieter da auch ein Stück weit flexibel sind, um dann Verträge doch nochmal anzupassen, sodass sie dann auch für den Datenschutzbeauftragten möglich sind. Und ich, also das war so ein Learning, einfach dranbleiben und sich nicht abschrecken lassen von diesen ganz vielen Anforderungen, die da bestehen und auch klar kommunizieren, wenn man selber da nicht weiter weiß und sich entsprechend Unterstützung holen. Also zum Beispiel gab es Formulare, die konnte ich nicht ausfüllen und dann haben wir die aber gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten und dem Anbieter der EMA-Lösung dann irgendwie doch bewältigt bekommen. Da geht es dann wirklich teilweise um ja sehr spezifische Sachen, wie zum Beispiel, wie ist der Serverraum geschützt, wie dick ist die Tür, wie lange ist die Pforte besetzt bei dem Anbieter der EMA-Lösung, gibt es da Security-Personal und so weiter und so fort, welche speziellen Verschlüsselungstechniken werden verwandt und das sind natürlich alles Dinge, die man jetzt, ja, wenn man primär im Mental-Health-Bereich und schon gar nicht als Mediziner jetzt da einfach nicht so viel ja, Perspektive drauf hat und die aber super hilfreich waren, dann gemeinsam eben zu lösen und wo ich auch total viel gelernt habe, würde ich sagen.
Ich könnte mir, also du hast ja jetzt ganz viele schwierige Sachen erwähnt, die dich da in deiner EMA-Forschung, denen du begegnet bist und die du irgendwie lösen musstest und wo jetzt alle sehr dankbar sind, dass du da irgendwie eine Idee hast, wie das funktioniert, weshalb du jetzt zunehmend auch als Experte angefragt wirst. Du hast uns gesagt, du bist auch engagiert in der Infrastruktur vom DZPG zu Digital Mental Health. Könntest du uns vielleicht was erzählen, wie die Infrastruktur mit all diesen Hürden und Hindernissen, wie da so der Bezug ist oder ob es da vielleicht auch Lösungen gibt oder ob du daran beteiligt warst, dass es diese Lösungen jetzt gibt? Oder wie kann man sich das, wie passt das irgendwie zusammen?
Mhm. Also genau, mein Weg zu dieser Infrastruktur kam, als sie dann entstanden ist, eben darüber, dass ich sozusagen bei uns hier diese EMA-Themen so beackert hatte und oder Digital Mental Health Themen beackert hatte. Und so wurde ich dann da mit eingebunden und zum Beispiel super dankbar. Also habe dann am Anfang erstmal die Infrastruktur auch kennengelernt, bin da jetzt nicht zentraler Bestandteil von, aber eben doch an verschiedenen Bereichen.
Vielleicht kannst du es kurz für alle sagen oder ich fange nochmal einmal weiter an. Infrastrukturen sind auch im Rahmen des DZPG gefundete Stellen, die aber Service anbieten für das gesamte DZPG. Und ich glaube, bei dieser Infrastruktur sitzt sozusagen die Leitung, also die Stelle in Mannheim, richtig?
Genau.
Das macht
also federführend macht es so Uli Reininghaus und andere weitere sozusagen, die das federführend sozusagen leiten. Und ich bin dazugekommen, als es gerade darum ging, ja, so standardisierte Items zur Erfragung von bestimmten Konstrukten, also bestimmten Psychopathologien zum Beispiel zu entwickeln. Da hatte die Infrastruktur einen Delphi-Prozess angestoßen, wo eben möglichst alle Standorte beteiligt sein sollten und ja, in Anführungsstrichen Experten befragt worden sind, was aus deren Sicht denn da ja passende Items wären. Und das habe ich als super, super hilfreich und super konstruktiv erlebt. Also ich konnte da so ein bisschen meine begrenzten Erfahrungen beitragen. Und habe das aber super hilfreich erlebt, weil zum Beispiel, als ich diese erste Smart SE-Studie aufgesetzt habe, da habe ich wirklich einem Dschungel entgegengeblickt von verschiedenen Items, mit denen man bestimmte Dinge messen konnte. Und es gab so ein Item-Repository schon von einer europäischen Universität. Und da gab es aber auch ganz viele Items, die irgendwie in Studien mal verwendet wurden. Und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht, war mein Gefühl. Und ich fand das super hilfreich, dann zu erleben, dass man da jetzt eben so ein standardisiertes Set an Items entwickelt hat, das man eben in zukünftigen Studien jetzt verwenden kann und wo man weiß, das ist wirklich von Experten entwickelt worden und misst dann auch die Dinge, die man messen will, bestenfalls. Das ist natürlich auch so, dass das dann noch wissenschaftlich getestet und validiert wird oder werden soll. Und gleichzeitig fand ich das zum Beispiel einen super hilfreichen Beitrag, jetzt ganz konkret auch für die Forschung, die ich mache und für meinen Alltag als Forscher in dem Bereich und hab das als super hilfreich erlebt. Und das umfasst jetzt natürlich nur ganz wenige spezifische Dinge, die erfasst werden können. Und es ist aber, werden gerade auch weitere Module entwickelt, also so Add-on-Module, wo man dann eben bestimmte, ja, weitere psychopathologische Dinge erfragen kann und da einfach ein, ja, standardisiertes Set an Items hat, mit dem man das dann tun kann. Und was man eben auch wissenschaftlich dann gut evaluieren kann und sagen kann, hey, das sind jetzt wirklich die Items, die messen auch das passende Konstrukt.
Und was im Idealfall ja dann auch viele andere Kollegen auch verwenden.
Ganz genau.
Johannes, danke schon mal für die Ausführungen so weit. Ich hätte noch eine spezifische Frage, auch konkret zu den Problemen vielleicht, die digitale Tools stellen können in der psychischen Versorgung. Speziell im Hinblick auf Suizidalität. Gibt es da vielleicht auch schwierige Aspekte, die auftreten können oder die man berücksichtigen muss einfach auch? Und vielleicht eine weitere Frage, inwieweit die dazu passt, inwieweit sind denn Erfahrungsexpertinnen auch im Entwickeln dieser spezifischen Befragungen involviert gewesen oder geplant zu involvieren?
Ja, also super wichtige Fragen. Gerade beim Thema Suizidalität ist es so, dass man ja immer wieder dem, ja, weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, aber jedenfalls dem der Aussage begegnet, das ist es nicht so, wenn man jetzt die Patienten, Patientinnen mehrfach dann am Tag zum Beispiel nach Suizidgedanken befragt, dass dann die Suizidgedanken mehr werden und das Risiko sogar steigt. Und das ist zum Beispiel womit wir super oft konfrontiert worden sind, insbesondere natürlich von der Ethikkommission, die das ja auch zu Recht kritisiert oder angefragt hat. Wir sind denen dann begegnet damit, dass wir jetzt vor allem Patienten und Patientinnen untersuchen, die hier auch in Behandlung sind, auf verschiedenen Ebenen, sodass da neben jetzt der reinen, also dass sie nicht alleine gelassen werden quasi mit den EMA-Befragungen, sondern da finden ganz regelmäßige Studienvisiten statt und die Patienten und Patientinnen sind eben auch auf verschiedenen Ebenen hier in Behandlung. Das ist vielleicht so das eine. Das andere ist es denn überhaupt so, dass die Suizidalität ja zunimmt, wenn man regelmäßig danach fragt? Man weiß ja relativ gut, dass wenn das sozusagen in ärztlichen Gesprächen, psychotherapeutischen Gesprächen passiert, dass es meistens eher eine Entlastung für die Patienten und Patientinnen bietet. Die Daten dazu, wie das ist, wenn man die jetzt digital, also per EMA zum Beispiel, befragt, also mit mehrfach täglichen Befragungen, die dann im Smartphone kommen, die sind nicht so klar. Deshalb ist das auch eine Sache, die wir gerade auswerten möchten.
Und was ganz, ganz wichtig ist, wir befragen auch unsere Patienten in semi-strukturierten Interviews, wie die das jetzt eigentlich so fanden. Und das war uns ganz wichtig im Rahmen der Studie zu machen, dass wir einfach auch, und das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung dann auch EPI, also wie sind betroffene Angehörige, die Öffentlichkeit damit involviert gewesen. Also eine Sache, die wir wirklich im Rahmen der Studie machen, ist, dass wir die Betroffenen ganz konkret fragen, wie sie es fanden. Und da gibt es tatsächlich ganz, also auch unterschiedliche Rückmeldungen. Das ist jetzt auch noch nicht fertig analysiert, aber ich kann ja so ein bisschen von den Dingen erzählen, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Also zum Beispiel hatten wir eine Patientin, die ehrlich gesagt hat, sie hat das auch super hilfreich erlebt, weil sie da selber dann auch nochmal Zusammenhänge klarer gesehen hat und vielleicht auch ihre eigenen oder die Intensität der lebensmüden Gedanken besser einschätzen konnte. Ne? Also wirklich gemerkt hat, hey, jetzt ist es gar nicht so schlimm eigentlich, ne, wie ich das vielleicht gedacht hatte, weil da, wenn ich das jetzt so vergleiche, davor war es irgendwie viel schlimmer und das dann beruhigend fand und einfach gesagt hat, Mensch, das hat mir geholfen. Also das war auch eine Rückmeldung zum Beispiel, wo man schon fast dann sagen kann, geht es in Richtung Intervention. Das ist auch was, was manchmal dann so als Kritikpunkt oder als Diskussionspunkt aufkommt. Ist das eigentlich noch eine Messmethode oder ist das schon eine Intervention? Und andere sagen auch, mir reicht jetzt nach der Zeit, der ich das beantwortet habe. Ne? Aber was wir wirklich eigentlich noch nie hatten, ist, dass jemand dadurch belasteter war von den Suizidgedanken, also dass sie zugenommen hätten. Das ist, wie gesagt, noch mit einem Vorbehalt, weil nicht analysiert. Weder haben wir uns die Zahlen angeguckt, noch jetzt eben diese Interviews strukturiert. Aber das ist was, wo wir dabei sind und was in Planung ist. Genau. Und dann hast du noch einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wie waren Betroffene involviert in der Entwicklung von den Studien? Und da haben wir es tatsächlich bei dieser Studie auch so gemacht, dass wir direkt von Anfang an Betroffene, also konkret Patienten, Patientinnen, die wir hier auf unserer Station kennengelernt hatten, damit involviert hatten, die da Interesse hatten, sozusagen in das Studiendesign und uns überlegt haben, wie oft können wir das denn fragen am Tag? Für wie lange können wir das fragen? Welche Sicherungsmechanismen zum Beispiel brauchst du da noch? Und da haben wir dann auch sowas etabliert, ne, wenn es jetzt da um suizidales Verhalten geht, dass die Patienten dann direkt auch eine Nachricht bekommen, wenn sie hier was angeben, dass sie sich sofort an die Behandler wenden und so. Also das waren so Dinge, die eben aus den Gesprächen mit Betroffenen dann entstanden sind. Und heißt, da gab es eigentlich von Anfang an ein Involvement. Und wichtig finde ich eben aber auch, dass das dann nicht aufhört, wenn, also nach dem Studiendesign, sondern dass man eben dann auch einfach konkret, und vielleicht machen wir das als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin manchmal zu wenig, sind da zu fokussiert auf unsere empirischen Daten, die ja super relevant für uns sind. Aber manchmal ist es auch einfach relevant, die Leute zu fragen, wie geht's ihnen denn damit? Und das war eben auch noch so ein Teil, den wir in die Studie mit einmal einfließen lassen.
Mhm. Vielen Dank. Johannes, und jetzt hast du uns ein bisschen erzählt, eben wie die Entwicklung war für diese Core-Dataset für EMA und Digital Tools, Items. Oder kannst du konkrete Ziele nennen, die ihr mit den Core-Data-Itemset auch erreichen wollt?
Also da bin ich jetzt, müsste man jetzt wahrscheinlich diejenigen fragen, die sozusagen federführend diese Infrastruktur managen. Die könnten das sicherlich genauer sagen, aber was ich so mitbekomme, geht es darum, dass wir wirklich einfach ja standardisiert diese Items nutzen können, damit man dann natürlich auch am Ende erstens valide Items hat im EMA-Bereich, mit denen man bestimmte Dinge messen kann und zweitens, dass man natürlich auch Synergien nutzt, also dass man dann, wenn jetzt viele verschiedene Gruppen die gleichen Items nutzen, um Dinge zu erfragen in verschiedenen Betroffenen oder aber auch gesunden Gruppen sozusagen, dann denke ich, bietet sich eine tolle Möglichkeit, einfach auch andere und größere Analysen nochmal zu machen und überhaupt dieses Feld nicht nur strukturell voranzubringen, indem jetzt plötzlich so ein Standard da ist, wie man bestimmte Dinge messen kann, sondern auch inhaltlich voranzubringen, weil man einfach nochmal, ja, nicht jeder kocht so sein eigenes Süppchen, sondern man kocht in einer großen gemeinsamen Suppe, um vielleicht in diesem Bild zu sprechen.
Und ich glaube, ich habe so verstanden, dass die Infrastruktur nicht nur mit diesen Items hilft. Also klar, die schicken die raus oder stellen die zur Verfügung, sondern man kann sich auch beraten lassen zu diesen ganzen kleinen Fragen, die du schon angesprochen hast. Wie gehe ich damit? Welchen Anbieter muss ich nehmen? Wie gehe ich damit um, wenn der Datenschützer Bedenken hat, dass die Pforte irgendwie mal 2 Stunden nicht besetzt ist oder so und dass sie dazu eben auch Beratung hat und auch solche Aspekte damit ein bisschen einmal ja einfacher einfach werden für die Wissenschaftler, aber eben auch einheitlicher übers DZPG hinweg.
Mhm. Ja, unbedingt. Und also da erlebe ich wirklich auch diese Infrastruktur als super hilfreich und da habe ich vorher Annette Brose nicht genannt, die zum Beispiel uns in einem anderen Projekt super unterstützt hat und beraten hat, eben was die EMA-Items angeht und aber eben auch, wie wir das aufziehen einfach. Und das ist wirklich, also erlebe ich als super hilfreich.
Was sind denn für dich die nächsten Schritte, Johannes? Jetzt, also bist du top orientiert mit diesen E-Mail-Items, du hast dein Forschungsprojekt laufen, du wirst ideell beteiligt an größeren DZPG-Projekten. Hast du aktuelle Pläne, wo es für dich weiter hingehen soll, wo du es gerne hättest?
Ja, natürlich. Also ich meine, jetzt sind wir wieder bei diesen mehreren Schienen, auf denen man ja als Clinician Scientist fährt. Und auf der klinischen Schiene geht es darum, den Facharzt zu machen. Das dauert nicht mehr allzu lange bei mir. Und dann ist da gibt es ja ein Zeitkriterium und dann verschiedene Dinge, die man sozusagen darüber hinaus erfüllen muss. Und das heißt, das ist so auf der klinischen Schiene sicherlich, dass man da einfach ja die inhaltliche klinische Kompetenz erwerbt und auch nachweist im Sinne dann des Facharztes. Und auf einer wissenschaftlichen Ebene, denke ich, geht es schon drum für mich. Also jetzt haben wir dieses eine Projekt Smart SI so ein bisschen tiefer besprochen, aber gibt auch ganz viele andere Projekte, in denen ich involviert bin und denke und hoffe, dass da jetzt ja auch ja mehr und mehr spannende Daten rauskommen werden, die dann auch zu interessanten Ergebnissen führen werden. Das heißt, es geht darum, die natürlich dann auch zu publizieren. Und dann geht es schon im nächsten Schritt auch für mich ganz spezifisch drum, ja ein größeres eigenes Projekt in die Wege zu leiten. Und da gibt es dann natürlich finanzielle Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und das heißt, ja, also auf dem Weg sozusagen zur wissenschaftlichen Unabhängigkeit vielleicht eben einen größeren Antrag stellen. Das wäre so auf der wissenschaftlichen Schiene sicherlich ein Ziel für mich in nächster Zeit. Und auf der DZWG und Early Career Scientist Schiene, da haben wir ja in unserem Gespräch vorher schon drüber gesprochen, dass es einfach verschiedene Dinge gibt, die wir noch erreichen können. Ich glaube, wir können unsere Community weiter stärken, können die Position der Early Career Scientists auch im DZPG weiter stärken, können dafür pushen, dass es auch ja Karrierewege gibt, die aufgezeigt werden, Karrierepfade, Fördermöglichkeiten, auch auf einer finanziellen Ebene. Und das wären so Dinge auf der Ebene, die da noch anstehen würden und ja, wo ich gespannt bin und mich freue auf die Zukunft.
Hört sich sehr gut an. Ich denke auch gerade über die digitale Tools kann man vielleicht diese Community auch wieder stärken, weil bei Interesse darf man sich vielleicht an dich wenden oder auch an die Infrastruktur.
Unbedingt an mich, und ich kann nur Werbung machen für die Infrastruktur, und das ist unbezahlte Werbung, für die Infrastruktur Digital Mental Health, die ich als super hilfreich für meine eigenen Projekte erlebt habe.
Ja, und mein Interesse hat es auf alle Fälle jetzt auch geweckt, denn auch ich denke, es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, die EMA auch anwenden, wir ja auch beispielsweise, und ich denke, das ist jetzt schon super spannend, sich da auch die Expertise aus dem DZPG konkret zu holen, von dieser Delphi-Studie, dem Core-Data-Set und vielleicht auch für spezifische Störungen sich da nochmal extra was rausholen für Forschungsprojekte. Hört sich sehr spannend an.
Wenn man jetzt dazu mit dir in Kontakt treten möchte, findet man wahrscheinlich deine E-Mail-Adresse, wenn man deinen Namen einfach in eine Suchmaschine eingibt, und kann dir eine Mail schreiben.
Du darfst sie hier auch gerne nochmal nennen.
Sehr gerne könnt ihr mir eine Mail schreiben. Entweder findet ihr meine E-Mail-Adresse über gängige Suchmaschinen oder ihr findet sie unter johannes.wolf, Wolf wie das Tier geschrieben, @med.uni-muenchen.de. Ich wiederhole nochmal, johannes.wolf@med.uni-muenchen.de.
Ja, ganz herzlichen Dank, der Johannes. Das war der ECS-Beitrag heute im Podcast Inside DZPG Mind Matters.
Danke dir, Johannes.
Ja, super, danke euch.